Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind an einem der beiden Live-Sendetage jetzt zwischen den Jahren. Wir haben heute und morgen ganz wunderbare Gäste. Heute einen Mann, den Sie möglicherweise als lauten Polterer mit scharfem Biss und Verstand kennengelernt haben. Zusammen mit Mary Rose hat er große Erfolge mit dem Programm Notenkoks und frische Erdbeeren gefeiert. Solo schlägt er leisere Töne an und sagt am Ende des Jahres Danke. Danke vor allem an seine mutige Tante Henny, die wir jetzt kennenlernen werden. Ich freue mich drauf. Herzlich willkommen, Kabarettist Wolfgang Trepper. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Und schön, dass wir endlich mal gemeinsam hier zusammen sitzen. Ich kenne dich und verfolge deine Karriere natürlich seit Jahren, aber wir haben es noch nie persönlich geschafft.
Nee, das stimmt. Ich war schon ein paar Mal auf dem roten Sofa, aber entweder mit Bettina oder mit Hinak Baumgarten. Aber das ist jetzt das erste Mal, da freue ich mich sehr drauf.
Ich auch und freue mich auch, dass du überhaupt Zeit hattest, weil du bist ja richtig vor Weihnachten noch beschäftigt gewesen, zwischen den Jahren jetzt beschäftigt gewesen. Du hast mir gerade gesagt, du hast sogar am zweiten Weihnachtsfeiertag gearbeitet.
In Berlin. Da waren Kollegen, die im Moment im Schmidt Winterglitzer spielen, Emmy und Wilnowski. Die hatten vor grauen Zeiten zugesagt und haben ganz vergessen, dass sie im Schmidt spielen und haben gefragt, ob ich für die einspringe. Und das sind meine Bühneneltern, die liebe ich beide sehr. Und dann habe ich gesagt, dann fahre ich nach Berlin. Berlin am zweiten Weihnachtstag,
Wahnsinn.
Muss man gesehen haben.
Schön grau, ne?
Wunderbar.
Wie immer in Berlin, aber sehr kollegial von dir, finde ich wirklich eine
Nein, das sind Freunde, das sind keine Kollegen, das mache ich.
Ich habe mich ja auch gefragt, weil wir eben noch nicht zusammen hier gesessen haben, ob du wohl die roten Schuhe nur auf der Bühne oder auch bei uns trägst. Oder ist das quasi wie Bühne für dich heute? Rotes Sofa, rote Schuhe?
Nein, ich habe eine Jeans an, die habe ich auf der Bühne nie im Leben an. Ich habe auch nie ein helles Sakko an, sondern immer alles in schwarz. Aber weil das so eine Mischung ist, habe ich gedacht, kriege ich beides hin. Und die Schuhe sind einfach unfassbar bequem, deswegen ziehe ich die an.
Wie kommt es denn zu den roten Schuhen?
Ich habe irgendwo mal rote Schuhe in Knocke gekauft in Belgien.
Ja.
Und da fand ich mich unheimlich mutig. Und dann hat jemand zu mir gesagt, ja, aber auf der Bühne ziehst du sowas doch wohl nicht an. Da habe ich mich so drüber geärgert. Da habe ich gesagt, jetzt ziehe ich dir erst recht an. Und dann hat irgendjemand nach der Vorstellung gesagt, also das Beste an dem Abend waren ihre Schuhe. Und dann habe ich das gelassen.
Ja, und dann noch die rote Tasche, die du auch immer dabei hast.
Ja, die passen natürlich farblich 1A.
Und dann noch rotes Sofa, also
mehr geht nicht.
Perfekt, würde ich auch sagen. Du hast ein Buch geschrieben, darüber reden wir, weil du auch so ein schönes Thema hast. Du sagst nämlich Danke an die Frau, die dir, ich würde mal sagen, so ein bisschen Luft unter die Flügel gegeben hat.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Ist ja auch immer wieder spannend, wenn man selbst so mal sein Leben im Schnelldurchlauf sieht, ne?
Ja, man erschreckt sich über das eine oder andere Foto.
Ich finde, du hast dir schon ähnlich gesehen früher. Also von daher.
Ich bin selten so beleidigt worden.
Nein, man merkt gleich oder hat gleich bei den Bildern, es gibt manchmal Gäste, denkst du, wer ist es denn jetzt, wenn so in einer Gruppe junger Menschen unser Gast ist. Aber ich finde, du hast so ein Gesicht und so einen Gesichtsausdruck, den hat man schon in früher Jugend erkannt. Guck mal.
Mein Gott. Ja, also das ist
bei der Kommunion.
Unschwer zu erkennen. Das ist die Kommunion. Und hinter diesem potthässlichen Vorhang befindet sich die Balkontür in meinem Elternhaus. Und da musste ich mir, guck mal, die Fliege, furchtbar, mein Gott, kein Wunder.
Ich hatte auch so ein ganz tülliges weißes Kleid und stand da wie du. So, du merktest so richtig so, was soll das denn? Flughosen gehabt und dann zur Kommunion auf einmal so ein Tüllkleidchen. Ne?
Ja, das muss man den jungen Menschen ja erklären, so ein Foto, das war ja ein Akt. Denn da musste ja alles passen. Du konntest nicht 50 machen wie heute und dann aus denen ein schönes. So sah es aus. Grauenhaft.
Aber guck mal, aus diesem jungen Mann, der dort schon, ich würde sagen, so ein bisschen skeptisch in die Welt guckt und noch nicht so genau weiß, ob diese Bühne hier gerade die richtige für ihn ist, ist ein Kabarettist geworden.
Ja.
Und zwar ein ziemlich kompromissloser, würde ich sagen. Du bist ja wirklich einer, der kein Blatt vom Mund nimmt und raushaut, was er denkt. Was ärgert dich gerade so richtig als Kabarettist?
Als Kabarettist ärgert mich grundsätzlich jede Form von Dummheit. Und ich denke mindestens 5-mal am Tag, Herr, lass Hirn vom Himmel regnen und nimm die, die keinen Schirm haben. Weil es passieren so viele Sachen in dem Land, wo man der Meinung sein muss, da muss doch nur mal einer nachdenken. Und da muss doch nur mal ein bisschen Hirn dran. Dann kann es doch keinen Fremdenhass geben, dann kann es vor allen Dingen keinen Antisemitismus. In Deutschland, der blüht auf. Es ist mir unbegreiflich, wie man sowas zulassen kann und unkommentiert stehen lassen kann. Dass Juden sich nicht mehr trauen, mit einer Kippa durch die Stadt zu laufen, das ist kein Armutszeugnis für dieses Land, das ist eine Katastrophe. Und wenn da noch rumgeeiert wird und drumherum geredet wird, dass Schwule immer noch verunglimpft werden, dass Lesben sich nicht trauen, sich an der Straße, auf der Straße an der Hand zu halten, dann frage ich mich, wo leben wir eigentlich?
Kannst du da noch kritisch sein oder bist du schon zynisch?
Nee, zynisch nicht, weil wer zynisch ist, ist menschenverachtend. Kritisch ist aber auch zu wenig. Wütend macht mich das. Mhm. Mich macht das wütend, weil ich das Gefühl hatte, dass wir schon mal ein Stück weiter waren. Und aufgrund mehrerer Sachen ist ja jetzt so eine Rolle rückwärts losgetreten worden. Und die gilt unbedingt zu stoppen. Und zwar bin ich ja davon überzeugt, dass die Mehrheit das auch so will. Aber die Mehrheit schweigt immer noch. Und das darf man nicht mehr. Man darf nicht ruhig sein.
Du schreibst ja auch schon wieder im nächsten Programm.
Ja.
Wird da das alles Thema sein? Und wirst du noch lauter, noch wütender
ja,
auf der Bühne?
Ja, weil es muss.
Um noch mehr aufzurütteln?
Ich will gar nicht aufrütteln. Ich will, wenn die Leute einmal nur für den Moment, in dem sie da sitzen, drüber nachdenken, dann reicht's. Wenn man meint, man kann mit Kabarett und einem Programm die Welt verändern, hat man den Schlusspfiff nicht gehört. Aber ich möchte es sagen, dass die Leute denken, man kann das so vertreten und man darf diese Meinung ruhig haben und auch entgegenstellen, weil die meisten Leute sagen, das ist Quatsch, was die reden, aber gehen weg, nein, das ist zu spät, man muss jetzt gegenhalten. Und man muss sagen, ich will nicht, dass vor Synagogen irgendwelche Dinge passieren, wo man sich für schämen muss.
Mhm. Also sich stark machen auch für Demokratie.
Ja, selbstverständlich. Mhm. Es ist voller Fehler, das System. Es gibt kein besseres.
Du hast aber nicht nur ein politisches Programm, du hast ja auch ein unterhaltsames Programm. Ja. Und beide Seiten in dir. Du bist auch einer, der gerne lacht. Und Wahnsinnserfolg hattest du natürlich mit dem Programm, das viele von uns kennen, mit Mary Rose zusammen. Ja. Nuttenkoks und frische Erdbeeren gab es auch schon das Nachfolgeprogramm.
Mary ist ein Schatz und sie hat am 9. Januar Geburtstag. Schreiben Sie ihr zuhauf und bringen Sie ihr Blumengebinde da. Also das sollten Sie unbedingt machen. Die Alte freut sich und ist sehr alleine im Heim und hat zu Spaß.
Also Mary, falls du uns zuschaust, wir sagen jetzt schon mal liebe Grüße und vor allem guten Rutsch ins neue Jahr. Und die Geburtstagsgrüße kommen dann dementsprechend später. Ja. Das heißt, ihr tourt ja nicht mehr zusammen, Nein. Aber ihr habt noch Kontakt und seid im regen Austausch. Und
wir haben 10 Jahre wirklich sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Und die ersten 1,5 Jahre haben die Leute unser Programm ja ernst genommen. Was Schlimmeres hätte uns ja nicht passieren können. Und dass sie das mit durchgehalten hat, spricht nicht nur für den Humor, sondern auch für das Bühnenleben dieser Frau, die eine tolle Schauspielerin ist. Die wirklich toll schauspielt. Ich würde die gerne mal in einem Film sehen. Die kann das.
Siehst du, vielleicht hört jetzt der ein oder andere Regisseur zu und denkt, hören.
Dann kann
und sie hat ja auch eine große Selbstironie. Das finde ich auch toll. Eine
Riesenportion.
Weil das muss man ja haben bei eurem Programm. Da
kein anderer hätte das gemacht. Ich könnte jetzt viele aufzählen, die würden das nie machen. Das hat sie gnadenlos durchgezogen.
Wie seid ihr damals eigentlich zusammengekommen?
Sie hat mich gefragt. Mary hat mich
gefragt. War die bei dir im Programm und hat gedacht?
Nee, es ist noch schlimmer. Wir waren im Fernsehgarten zusammen. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihr auf eine Bühne zu gehen und ein gemeinsames Programm zu machen. Und da habe ich sofort Ja gesagt. Weil ich gedacht habe, die ist so alt, das dauert nicht lange, dann ist das Programm zu Ende. Aber das hat funktioniert und sie hat mich gefragt, das ist wirklich wahr.
Aber hattet ihr da oder hatte sie da schon die Idee, ihr macht ja vor allem die Schlagerwelt, nehmt ihr aufs Korn.
Die Idee ist entstanden in ihrer Wohnung in Saase, da war ich nachmittags, da haben wir bei ihr am Wohnzimmertisch gesessen, Kaffee, Kuchen und 1,5 Stunden war das Konzept fertig, das ist die Wahrheit. Das glaubt uns kein Mensch, aber so war's. Und dann wollte das keiner haben.
Nee, ehrlich?
Nein, niemand.
Hat es damals auch schon diesen Titel gehabt?
Nee, der Titel kam später, aber alle, die wir gefragt haben, und wir haben alle renommierten Leute in Deutschland gefragt, die sich mit Comedy und diesen Sachen auskennen, ob sie die Regie machen, ob sie es produzieren. Ja. Alle haben Nein gesagt und alle haben uns prophezeit, das wird eine Katastrophe.
Ernsthaft?
Alle. Und ich will keinen erwähnen, ich weiß auch nicht, ob das Thomas Hermanns Recht wäre. Und alle haben gesagt, das wird nicht funktionieren.
Warum
nicht? Die waren
nicht?
Alle im Programm hinterher und haben sich totgelacht. Und
warum haben die das gedacht?
Die haben gesagt, habt ihr euch schon mal gefragt, warum das noch niemand gemacht hat, weil es nicht funktioniert. Aber es hat funktioniert. Conny Littmann hat dann die Regie gemacht und der hat von Anfang an gesagt, das werdet ihr jahrelang spielen.
So war es ja dann auch, bis Mary keine Lust mehr hatte. jetzt wirklich
Nein, das stimmt nicht. Nee? Da muss ich Mary verteidigen. Nein, wir haben beide gesagt, und jetzt hören wir auf, wo die Leute sagen, oh. Mhm. Und das war auch gut.
Ja, und jetzt sagen auch alle, oh.
Ja,
zumal, besser so. Der, wie gesagt, auch der Titel damals von Heino, glaube ich, geklaut. Oder
geklaut.
Der hatte das immer auf seiner Liste.
Hat das immer erzählt. Er hat das immer erzählt, immer wieder. Und dann habe ich die Geschichte mal gehört, da habe ich gesagt, irgendwann kann ich die gebrauchen. Und dann haben wir das Programm so genannt und ja. Mary kannte die Geschichte und da hat sie gesagt, oh, da müssen wir Heino zur Premiere einladen. Und dann haben wir auch gemacht.
Und kam
der ist,
auch?
Der ist mehrmals gekommen.
Super.
Und die Leute haben immer gedacht, das ist ein Double. Ehrlich, der saß mitten im Publikum. Hannelore hat man dann erkannt, die leider verstorben ist. Ja. Und die hat man dann erkannt und dann ging's.
Ja, der hat das immer den uns zum Beispiel auch den Redaktionen geschrieben, heißt es, dass die Geschichte, wenn es immer so gefragt wird, und was wünschen Sie sich, womit können wir Ihnen was Gutes tun?
Nuttenkoks und frische Erdbeeren.
Herrlich, also toll. Dieser Erfolg ist super und auch, finde ich, zu Recht verdient. Ich habe mich auch sehr amüsiert bei eurem Programm und finde es sehr schade. Aber wer weiß, sagt niemals nie. Du hast ein Buch geschrieben über deine Tante Henny, weil die hat dir Mut gemacht. Auch wahrscheinlich den Mut, den du gebraucht hast, wenn alle sagen, geht nicht, funktioniert nicht, es trotzdem zu machen. Und der Talkmaster Hubertus Meyer-Burkhardt, der hat auch so eine Mutmacherin in seinem Leben.
Seine Oma.
Ihr seid ja auch befreundet, ne, du und Hubertus.
Ja. Und ich wusste, Hubertus und ich waren Mittagsessen am Fischmarkt,
das ist
anderthalb Jahre her. Und da hat er gesagt, ich muss dir was erzählen, denn ich werde noch ein letztes Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, das ist gut, dass er das erzählt. Ich will dir nämlich erzählen, ich werde auch ein Buch schreiben. Da hat er gesagt, ich schreibe ein Buch über meine Oma. Und da habe ich gesagt, und ich über meine Tante. Und dann waren wir uns einig, wir sollten den Titel absprechen, damit er nicht identisch wird.
Dein Buch ist eine Danksagung an diese wunderbare Tante Henny, in deren Großartig. Küche wir jetzt sitzen.
Ja. Sein Buch heißt ja, die Sonne scheint immer für die Wolken, kann ich nichts. Und ist ganz wunderbar. Ich habe es gelesen, ist toll.
Dein Buch ist auch wunderbar. Und
Danke.
Da lernt man Henny kennen. Und die hätte ich auch gerne kennengelernt. Sie ist leider 2017 verstorben. Aber sie war die wichtigste Frau, kann man fast sagen, in deinem Leben.
Eindeutig. Nicht fast, war sie.
War sie.
Niemand hat mich so beeinflusst und so geformt. Und,
hier ist sie mit dir.
Das ist auf ihrem Geburtstag. Und den fand sie ganz furchtbar, weil alle möglichen Leute sich stundenlang ergossen haben in Danksagungen. Und dann hat sie irgendwann leise zu mir gesagt, sobald die still sind, trinken wir ein Bier. Ja?
Und das war der Moment.
Die anderen haben ihr Säfte geschenkt und das fand sie völlig daneben. Und dann kamen irgendwelche Leute aus dem Pfarrheim und haben sie eingeladen. Und dann hat sie gesagt, was soll ich da? Da sind nur alte Leute. Da war sie 80. Und habe ich geliebt.
Was war das für eine Frau? Also offensichtlich ja eine, die
einen
eigenen Kopf hatte.
Ja. Ja, hoch emanzipiert zu einer Zeit, wo man das Wort kaum kannte, in den 70ern. Die hat sich nie die Butter vom Brot nehmen lassen. Und war in der Familie die klar dominierende Person, was sie gesagt hat. Da war wirklich Captain's Word is Law. Wenn die gesagt hat, so wird das gemacht, dann wurde das gemacht. Und das hat die auch durchgesetzt, allen gegenüber.
Das war toll. Guck mal, hier sieht man euch in der Familie, das war die Schwester deiner Mutter.
Ja.
Und deine Mutter war leider sehr oft sehr krank. Was hatte sie?
Die hatte in der Hauptsache eine schlimme Form von Epilepsie. Und damit verbunden durch Stürze und andere Sachen, die sich aus diesem Krampfleiden ergeben, die was von jetzt auf gleich ausgelöst werden konnte. Dann fiel die um, ist mit dem Rücken auf irgendwelche Bürgersteige geknallt, hatte so ständig orthopädische Sachen, war nachher psychisch krank und die war eigentlich immer krank.
Ja, und sie war auch vor allem lange in der Klinik, musste in so einem Gipsbett liegen.
Ja,
und in der Zeit bist du dann zu Tante Henny gezogen, da warst du 12.
Ja, und dann war die Rede davon, da bleibt so ein paar Wochen und da sind 3 Jahre draus geworden.
Und das Interessante ist ja, lese ich in deinem Buch, dass diese Wohnung von Tante Henny und Oheim, dem Mann von Tante Henny, Kommunist, ganz klein war und ihr musstet immer rotieren, das hatte gar keiner, nicht jeder ein Bett praktisch.
Ja, mein Onkel hat bei Krupp Schichtdienst, Konti-Schicht gehabt, also Frühschicht, Mittagsschicht, Nachtschicht, Freischicht. Und je nachdem, wie die Schicht war, so wurde dann geschlafen. Es gab noch eine Couch, entweder schlief einer da oder meine Tante und mein Onkel auf der Couch und ich alleine im Ehebett, das wechselte still hin und her und hört sich furchtbar chaotisch an, war aber das Heimeligste und Zuverlässigste, was ich mir vorstellen konnte. Ich habe das geliebt.
Ja, weil du hast es auch deshalb geliebt, schreibst du, weil du da zum ersten Mal richtig Familie kennengelernt hast. Ja. So wie wir jetzt hier sitzen mit Kaffee und Kuchen oder Bierchen und Kuchen. Ja. Vom Vortag der Kuchen?
Ja, weil so viel Geld hatten wir nicht. Und dann immer Altgebäck, kostete 10 oder 20 Pfennig ein Stück.
Ja.
Und dann
Stück?
Hat man, ja, und dann hat man
Butterkuchen oder das cremiges.
Das sieht so aus wie so Beerdigungskuchen, ne, den man so auf sehr katholischen Beerdigungen kriegt.
Ich nehme trotzdem jetzt
mal so den hier mit,
ich kann keine Sahne mehr.
Ja? Und dann,
aber da gab es also Kaffee und Kuchen und auch und es wurde auch geredet. In eurer Familie, in deiner Ursprungsfamilie, wurde anscheinend wenig geredet. Ne? Deine Mutter und dein Vater, der auch später Alkoholiker wurde, die haben einfach nicht geredet.
Nein, die haben so gut wie gar nicht geredet. Und wenn, dann nur über Krankheiten. Und bei meiner Tante und bei meinem Onkel wurde nicht nur geredet, man wurde aufgefordert, seine Meinung zu äußern. Und es gab nichts Schlimmeres, als wenn man keine hatte. Also wenn, es war vollkommen wurscht, um was es ging. Um MSV Duisburg, Abtreibungsparagraf oder ob Franz Josef Strauß Kanzler werden soll oder nicht. Man hatte eine Meinung zu haben. Die durfte auch konträr sein, darum ging es nicht. Aber zu sagen, das ist mir egal, dass man einem aus dem Anzug gesprungen, das fand er ganz furchtbar. Man hatte Meinung zu haben.
Das heißt, da hast du auch Haltung gelernt.
Ja, denn du musstest das erklären. Danach wurdest du in Ruhe gelassen. Mhm. Wurde dir nicht versucht, das zu drehen, wenn jetzt nicht gerade was vollkommen Irres war. Ja. Wenn du jetzt gesagt hättest, ich finde, jeder soll eine Waffe haben. Gut, wäre ich jetzt Präsident der Amerika. Aber dann sollte man sich dazu äußern.
Und die Tante, du hast ja gesagt, die war so ein Oberhaupt. Hat die dir auch viele Lebenstipps gegeben? Oder kam das so en passant? Oder hat die immer gesagt, Junge, setz dich mal her, ich erzähl dir mal was?
Nee, die war so schlau, die hat gewartet, bis ich mich hingesetzt habe. Und ich habe, solange sie lebte, keine wichtige Entscheidung im Leben getroffen, ohne mir ihre Meinung anzuhören. Ich habe es nicht immer so gemacht, wie sie gesagt hat. Mhm. Aber ich wollte immer wissen, wie sie darüber denkt. Und wenn sich das deckte mit dem, was ich vorhatte, dann hat mir das ein ganz sicheres Gefühl gegeben. Und wenn sie gesagt hat, ne, lass mal lieber, oder was ist das denn? Oder auch bei, kann man ruhig sagen, bei der Wahl meiner Partnerin, wenn sie dann gesagt hat, die ist nett und stand auf und ging weg, dann wusste ich sofort.
Und dann hatte die Partnerin auch keine Chance mehr?
Nein, so schlimm war es nicht. Aber ich habe sehr wohl zur Kenntnis genommen, wie sie darüber dachte.
Du hast ja auch gefragt, ob du den Job bei Krupp annehmen sollst, weil die ganze Familie war bei Krupp, ne?
Ja.
Vater, Bruder, Onkel, Opa,
alle.
Und du sollst jetzt auch, den wolltest aber eigentlich gar nicht
dahin. Nein, ich wollte weiter zur Schule gehen und dann Journalismus studieren, ist ja nichts Ehrenrühriges. Und das wollte ich. Aber mein Vater hat gesagt, nix, du gehst jetzt erstmal arbeiten und dann kannst du später immer noch Schule machen. Und ich wollte nicht und dann habe ich sie gefragt, ob ich das machen soll. Und dann hat sie mich in den Arm genommen und hat gesagt, mach einfach diese Lehre, den Beruf machst du sowieso nicht bis zur Rente, im Leben nicht. Und ja, sie hatte recht.
Und hat dir auch nicht geschadet für die Karriere? Ein bisschen Industriekaufmannswissen?
Doch, es war völlig fatale Zeit. Ich konnte das nicht. Es hat mich auch nicht interessiert, wenn andere gesagt haben, Mensch, wir haben heute wieder 20 Tonnen Stahl verkauft. Ich glaube, es gab für mich nichts Uninteressanteres. Ich fand das völlig witzlos.
Das Interessante ist, dass diese ganze Siedlung, in der ihr gewohnt habt, das waren ja alles Krupp-Mitarbeiter. Ne?
Alle.
Also da gab es gar nichts anderes. Das war Kruppsche Siedlung.
Ja.
Und der Radius war auch recht klein, schreibst du. Also das war 1,5 Kilometer, da war die Schule, da war der Sportverein, da war die Freunde.
Alles,
das
Jugendheim, Schulen, alles. Alles innerhalb von 1,5 Kilometer. Viel kleiner kann eine Welt nicht sein. Und andererseits gibt es natürlich ein großes Sicherheitsgefühl. Du kennst tatsächlich jeden Baum. Und weiß ganz genau, wo was ist und wo wer wohnt. Und machst Dorfgespräche und sagst, halt doch da, wo früher die Bäckerei war. Da ist schon seit 100 Jahren eine Reinigung, aber ich sag das heute noch. Das ist doch schräg gegenüber vom Bäcker so und so. Da ist kein Bäcker, da ist gar nichts mehr. Aber man weiß, worüber man redet, wenn man jemanden aus dieser Siedlung trifft.
Umso erstaunlicher, dass du den Weg nach Hamburg gefunden hast, ne, und hierher gezogen bist. Dann
ja, auch.
Auch. Du bist immer noch so mit einem Fuß im Ruhrgebiet.
Ja.
Geht nicht anders.
Nein, man kriegt einen Mann aus dem Ruhrgebiet, aber nicht das Ruhrgebiet aus dem Mann. Das geht nicht.
Zumal du ja auch da näher am Karneval bist, ne?
Ja.
Im Ruhrgebiet selbst feiert ihr da Karneval? Es muss man schon bis ins Rheinland, bis Köln und Düsseldorf.
Entschuldigung bitte, in Duisburg ist der viert-, fünftgrößte Karnevalsumzug in Deutschland, damit das mal klar ist. Und der ist sogar mal im Fernsehen übertragen worden.
Echt?
Da hatte der WDR unglaublich Kohle. Und dann haben die den Zug übertragen, anlässlich des Stadtjubiläums von 1100 Jahren.
Das war, bevor Mainz wie singt und lacht reinkam.
Nein, die lachen schon sehr lange. Ja, aber Karneval geht jetzt übernächstes Wochenende los. Immer Samstag um Heilige Drei Könige. Ja. Da sind die ganzen Proklamationen.
Ja, und du auf der Bühne, ne?
Und ich auf der
Morgens,
Bühne.
Morgens, mittags, abends. Das ist ja dann wieder Full House.
Ja, ich wollte eigentlich nicht mehr, aber man hat mich gebeten, übernächstes Jahr, 2027, ist die Session, bitte Session, nicht Saison sagen, die Session so kurz, ja, weil schon ganz früh Rosenmontag ist, Anfang Februar, und so viele Redner gibt's nicht.
Ja.
Und dann hat Stelter mich überredet und gesagt, komm, dann machst du noch eine Session mit. Und dann mache ich die, und damit ich noch ein bisschen kann, mache ich nächstes Jahr so ein paar Termine.
Ja, gibt schon volles Programm bei dir für 26. Das ist ja Tour und neue Tour und Programmschreiben und so. Also bist du voll in Arbeit. Du hast ja auch mal als Handballmanager gearbeitet, obwohl du selbst nie Handball gespielt hast, ne?
Nee, ich war viel zu schlecht. Wäre schön, wenn ich jetzt eine Verletzung vortäuschen könnte.
Musstest du Manager werden.
Aber dann habe ich gedacht, gut, wenn ich jetzt selber nicht kann, dann tue ich mal so, als wüsste ich, wie ich andere dazu kriege. Und dann das ging ganz
gut. Hast du gut geschafft. Also sind ja immerhin in die Bundesliga gekommen, die Duisburg durch dich. Und da hast du, wie gesagt, das geschafft, die ganz nach oben zu kriegen. Was du wahrscheinlich nicht weißt, dass es auch eine Glücksliga gibt. Nicht nur eine Bundesliga, auch eine Glücksliga beim Handball.
Doch, Inklusion.
Gab es damals schon?
Nee, nein, gab es damals nicht, aber gibt es jetzt. Ist
genau,
gibt es
jetzt. Du als Ex-Manager eines Handballvereins, die ganz oben gespielt haben, hast du noch einen Tipp für die Kids?
Ja, also gerade da, die sollen einfach nur Spaß haben. Die sollen nicht so viel nachdenken, die sollen nicht 38 Spielzüge im Kopf haben. Die sollen den Ball nehmen, Spaß haben und sich bewegen. Das reicht schon völlig.
Also wir drücken
und dadurch, durch das Mannschaftsgefühl, lernst du mehr soziales Verhalten, als man jemals irgendwo lernt. Mannschaftssportarten sind dafür wie gemacht.
Leider gibt es immer weniger die Lust, damit Vereine zu gehen. Ne? Also die Vereine haben ein großes Problem.
Ja, da würde ich mal an die Erziehungsberechtigten appellieren. Die sollen ihre Brut da mal hinbringen.
Ja, ne? Weniger Smartphone, mehr Verein auf jeden Fall.
Hilft.
Wir drücken auf jeden Fall den Kids ganz, ganz fest die Daumen. Und weil wir gerade so engagierte Menschen gesehen haben, du engagierst dich auch ganz viel. Und zwar in Malawi. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich musste erst noch mal gucken. Malawi, Afrika, klar. Aber wo liegt das jetzt genau?
Im Südosten Afrikas, Madagaskar und dann wieder auf den Kontinent und dann ein Land überspringen, nämlich Tansania, und dann bist du da.
Wie bist du denn da hingekommen, also einfach mit deinem Engagement?
Durch den wunderbaren Rainer Meutsch, Fly and Help. Und der hat mich, ist tatsächlich so, in Köln im Hotel beim Frühstück angesprochen und hat gesagt, ich möchte Ihnen gerne mal was erzählen. Und dann hat er mir die Geschichte seiner Stiftung erzählt und ich habe am gleichen Tag abends für diese Schulen gesammelt. Und mittlerweile bauen wir die siebte, die durch mein Publikum finanziert werden. Weil ich stelle mich dahin und sammle das Geld ein. Und wenn man da mal gewesen ist, wie ich im Mai, dann hast du keine Fragen mehr, was wirklich wichtig ist und was nicht wichtig ist.
Wir zeigen mal die Bilder von deinem Besuch im Mai. Und es ist wirklich toll, wie viele Kinder da sind, die vor allem unglaublich glücklich auch strahlen und begeistert sind. Hier bist du. Wie oft schaffst du es da, selbst zu den Projekten zu fahren?
Überhaupt nicht. Ich war ein einziges Mal da.
Das war jetzt.
Und das rührt einen zu Tränen. Diese Dankbarkeit, die Lebensfreude dieser Menschen, die nichts haben, nichts, die haben nichts. Und dann kommst du zurück in Frankfurt an und dann beschwert sich ein Mann lautstark im Flugzeug, dass er seit 2 Minuten kein WLAN hat. Den hätte ich am liebsten eine reingehauen. Da hätte ich gesagt, fahr mal dahin, da siehst du, was Probleme sind.
Und ihr baut Schulen?
Ja, das ist Bildung, habe ich ja vorhin gesagt, nicht nur in Deutschland, sehr wichtig. Auch da, weil es wird nicht gelingen, dass wir alle Bedürftigen der Welt nach Deutschland holen. Damit sind wir überfordert. Das geht nicht. Aber wir können dafür sorgen, dass diese Kinder in ihrer Heimat so viel Bildung und auch Nahrung haben, dass sie ihr Leben dann da selber in die Hand nehmen und selber gestalten können und ein menschenwürdiges Leben haben. Das geht. Aber die Voraussetzung ist Bildung. Die müssen lesen können, die müssen rechnen können, die müssen schreiben können, damit sie eine Arbeit dort finden. Die gibt's, aber der Analphabetismus ist riesengroß. Und es gibt unglaublich viele Kinder. In Malawi sind über 50% der Bevölkerung unter 15. Mhm. Wie lange lassen die sich so ein Leben noch gefallen, wenn sie sagen, woanders ist Überfluss und hier ist nichts? Und da muss man jetzt hingehen und den Menschen möglich machen, ihr Leben in die Hand zu nehmen.
Es gibt ja viele solcher Projekte und es gibt natürlich auch immer wieder Menschen, die sagen, wieso unterstützt man Projekte dort und nicht hier? Hier gibt es ja auch genug, die Hilfe brauchen. Also ich unterstütze zum Beispiel ein Projekt in Vietnam, Little Big Dreams. Ja. Da geht es auch um Bildung für Waisenkinder. Ich glaube, wichtig ist es, dass man sich überhaupt was sucht, was man unterstützt, oder? Und weil jeder macht einen Unterschied und jeder kann einen kleinen Tropfen dazu beitragen.
Finde ich auch. Was ich immer furchtbar finde, ist, wenn so Projekte gegeneinander aufgerechnet werden, wenn man sagt, ja, aber das ist ja auch wichtig. Ja, das schalte ich ja gar nicht ab, aber das auch. Mhm. Und man muss sich da engagieren. Und wenn man sagt, warum, die ganzen Leute, die sich darüber aufregen, dass Flüchtlinge kommen und glauben, das waren die Letzten, die gekommen sind 2015, die müssen doch als erstes spenden, damit die sagen, also dann bleiben die wenigstens zu Hause. Das darf man sagen. So kann man das sehen. Ich sehe es anders. Aber wenn man die Dankbarkeit spürt, wenn die Eltern aufgrund der Sprachbarriere nicht anders können und sich nicht anders zu helfen wissen, als einen zu umarmen. Ja. Und du siehst kleine Kinder, die strahlen, wenn sie sich in eine Schulbank setzen können. Weil die wollen lernen, die wollen wirklich lernen. Dann ist das ein schöneres Gefühl, kann man sich dann in diesem Zusammenhang nicht wünschen.
Ja, und wie gesagt, ich finde es auch ganz toll, dass du immer nach deinem Programm mit deiner roten Handtasche nochmal das Publikum bittest, ein bisschen zu spenden. Und es kommt ja auch tatsächlich einiges zusammen.
100.000 kommen da zusammen, sollte mal jeder machen.
Ja, auf jeder Feier kann man einen Hut aufstellen. Hast du dir was vorgenommen für 26 oder hast du einen großen Wunsch für 26?
Ich habe mehrere. Ich möchte, dass der MSV Duisburg aufsteigt. Ich möchte, dass der HSV und St. Pauli die Liga halten. Ich möchte, dass der Ukraine-Krieg zu Ende geht. Und ich möchte, dass die Leute alle wieder ein bisschen toleranter und lockerer miteinander umgehen. Ja. Ich finde, wenn die Sachen alle erfüllt sind, dann können wir nächstes Jahr anstoßen. Ja,
dann wäre es eigentlich ein gutes Jahr. Ne? Bist du froh, dass 25 zu Ende ist? Viele sagen, ja, war schlecht. Ja, du auch.
Ja, ich bin heilfroh. Also wirklich, da weine ich keine Träne hinternach weg.
Also kann nur besser werden. Was hätte Tante Henny gesagt?
Die hätte gesagt, lass uns Sekt trinken um 0:01 und dann findet wenigstens schon mal gut an, das neue Jahr.
In diesem Sinne wünsche ich dir ein tolles neues Jahr. Ich weiß, du hast viel vor, machst ja auch ein neues Programm. Also wie gesagt, ich drücke dir die Daumen und
vielen Dank.
Alles Gute, alles Liebe. Komm bitte wieder, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ich habe noch ganz viele Fragen.
Sehr gerne.
Und ich freue mich, wenn Sie morgen zuschauen. Da kommt Salut Salon. Diese vier tollen Frauen werden auf dem roten Sofa sitzen und aus ihrem Leben erzählen. Sehr spannend. Thema Heimat und natürlich neues Jahr. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Morgen 18:45 Uhr und hier geht's weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss, schönen Abend. Danke dir.
Danke, vielen Dank.